Wunderschönen guten Morgen. Noch einmal. Ich war vorher schon vorgestanden, aber es ist so gut. Es sind noch mehr Leute da, die nachgekommen sind. Herzlich willkommen. Und man merkt, die Ferienzeit ist wirklich bald vorbei. Die Lobpreisband ist wieder richtig groß geworden. Vielen Dank für euren Lobpreis. Und es sind auch wieder viel mehr Leute da. Das ist richtig schön. Und ich freue mich auf das Wort Gottes. Ich glaube, Gott hat mir so eine richtig heiße Botschaft gegeben und ich möchte euch genau das so weitergeben, wie ich selber empfangen habe. Und damit es auch richtig geschieht, lasst uns noch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, es ist scharf, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dein Wort, das trennt Seele von Geist, Mark und Gebein. Es richtet unsere Gedanken im Herzen. Dein Wort richtet uns aus auf dich. Und ich bete heute Morgen, dass ich genau das so weitergeben kann, was du mir gegeben hast. Und ich bete, dass jeder das empfängt, was du ihm heute Morgen sagen möchtest und was du tun möchtest in jedem einzelnen Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Titel meiner Predigt heißt, worauf konzentrierst du dich? Worauf konzentrierst du dich? Ich bin gestern bin ich nach Passau gefahren und wir haben im Dommelstadel so eine Ampel, die ist eigentlich immer aus, außer da drückt jemand, weil er über die Straße will, dann geht die an und dann musste ich eher so stehen bleiben. Und da geht ein Papa mit seinem Sohn über die Straße mit dem Fahrrad und dann steigen die wieder auf und fahren weiter. Und ich merke so, wie der Kleine so aufsteigt, so am Ende der Ampel und weiterfährt, dann schaut er eigentlich die ganze Zeit so mich an und fährt aber gleichzeitig. Ja, kennt ihr das? Du fährst so und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch mal in den Rückspiegel schauen, ob es ihm gut geht, ja. Und dann schaue ich also und dann ist es wirklich so gewesen, aber er hat es geschafft, er ist nicht hingeflogen. Und dann gedacht, ja, hey, das ist so wichtig, worauf wir uns konzentrieren. Wenn wir irgendwo hin wollen, dann müssen wir auch gucken, wo wir hin wollen, weil sonst kann es sein, dass wir entweder richtig wackeln oder dass es uns auf die Nase haut. Und das wollen wir nicht, oder? Manche bremsen mit der Nase. Ich habe neulich von jemandem gehört, der das gemacht hat, gesagt, tu es nicht, tut richtig weh. Und das möchte ich euch heute auch ans Herz legen. Schau, worauf du dich konzentrierst. Ja, worauf konzentrierst du dich? Und auch im geistlichen Leben ist es so. Es ist wichtig, dass wir uns fokussieren, dass wir uns konzentrieren auf die richtige Sache, damit wir dahin kommen, damit wir das leben können, was wir leben wollen. Genau. Meine Bibelstelle heute ist Kolosser, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Genau. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, mein erster Punkt in der Konzentration ist, konzentriere dich darauf, dass du von droben bist. Ja? Konzentriere dich darauf, dass du von droben bist. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir von Neuem geboren. Und wenn wir von Neuem geboren werden, dann ist es eben nicht wieder aus dem Mutterleib heraus, wir gehen nicht zurück und wieder rein, das ist ein totaler Schmarrn, sondern wir werden von oben geboren, aus dem Wort Gottes, von Gott selbst. Und wenn du von droben geboren bist, dann bist du eine vollkommen neue Schöpfung. Da ist etwas komplett neu geworden in dir. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Es ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst und fokussierst, dass du einmal natürlich geboren bist, aber wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dass du eine zweite Wiedergeburt hast. Und die ist von Gott. Und die Bibel sagt, du bist wiedergeboren mit einem unvergänglichen Samen. Das heißt, dein Leben dauert ewig. Und zwar mit Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt immer wieder Situationen, wo das total entscheidend ist. Dass du weißt, hey, mein Leben, das ist hier auf der Erde in kurzer Zeit und irgendwann ist es vorbei, aber es geht noch in Ewigkeit weiter. Und wenn du diese Perspektive hast, wenn du dich darauf konzentrierst und fokussierst, dann werden viele Dinge in deinem Leben plötzlich eine ganz andere Bedeutung haben. Du bist von Neuem geboren. Punkt Nummer 2 oder B, deine Identität. Wenn du von droben geboren bist, wenn du von Neuem geboren bist, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, dann hast du auch einen neuen Papa. Das ist der himmlische Papa. Der ist ein richtig, richtig, richtig guter Papa. Und es gibt Menschen, die hatten einen Vater, der vielleicht nicht sehr gut war, der vielleicht ganz schwierig war oder der gar nicht da war. Und manche, die hatten einen richtig guten Papa, einen richtig tollen Papa. Ich will auch ein richtig toller Papa sein. Aber der himmlische Papa, der ist noch so viel besser, als, ich sage mal, alle irdischen Papas zusammen gut sein können auf der Welt. Er ist richtig, richtig gut. Er ist nur gut. Und du musst dich darauf fokussieren, dass du sein Sohn bist. Ja, du bist sein Sohn. Wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du sein Sohn. Ja, denkst du, oh, ich bin aber eine Frau. Kein Problem. Du bist sein Sohn. Dafür müssen alle Männer die Braut Christi sein. Ja, ist der Ausgleich. Es geht einfach was möchte Gott damit sagen, dass du Sohn bist? Er möchte damit sagen, hey, das ist eine rechtliche Stellung. Ja, und in der Kultur damals ist so, der Sohn war derjenige, der geerbt hat. Er war derjenige, der Verantwortung und Autorität bekommen hat. Und das heißt, auch wenn du eine Frau bist, du hast Autorität im Jesus, weil du ein Sohn bist. Und alle Männer sind die Braut Christi, wir sind berufen, Jesus Christus heiß und innig zu lieben, eine persönliche Herzensbeziehung zu haben zu ihm. Ja? Und wenn du von Neuem geboren bist, ein Sohn Gottes bist, hey, dann bist du geliebt. Du bist ohne Ende geliebt von Gott. Und vielleicht sind ganz viele Menschen gegen dich. Ja? Meistens ist es so, dass zumindest die Familie für einen ist. Aber denk mal an die Flüchtlinge. Manche kommen ohne Eltern. Die sind nicht mal volljährig. Komm alleine hier an. Die kennen niemanden, die haben niemanden. Hey, und ich will denen erzählen, es gibt jemand, und wenn niemand dich hier mag und du von niemandem eine Beziehung hast und dich niemand ermutigt, es gibt einen Papa im Himmel und der liebt dich und er will, dass du ihn kennenlernst. Hey, und wenn du weißt, dass du geliebt bist, du kannst ganz anders durchs Leben gehen, oder? Dann weißt du, hey, ja, okay, du magst mich vielleicht nicht, aber hey, ich bin geliebt und weil ich geliebt bin, kann ich dich trotzdem lieben. Wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du auch ein Sieger. Weil Jesus sagt, er ist ein Sieger und wenn wir von ihm geboren sind und zu ihm gehören, dann siegen wir auch mit ihm. Hey, das ist wichtig, dass du das weißt und dass du dich darauf konzentrierst. Ja? Wir haben es alle schon gehört, ne? Du bist ein Überwinder, das ist ein anderer Punkt. Aber du musst es wissen und du musst dich darauf konzentrieren, dass Gott sagt, du bist ein Überwinder. Und da kommen irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme und dann kannst du wissen, hey, ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Sieger mit Jesus Christus. Und du musst dich darauf fokussieren und konzentrieren, weil das ist die Wahrheit. Du bist ein Gesegneter. Wenn du von Neuem geboren bist, du hast Gnade um Gnade empfangen, den Segen Gottes. Und er sagt, jeden Tag ist die Gnade Gottes neu für dich. Jeden Tag will er dich neu segnen. Er wartet nur darauf. Hey, du bist mein Sohn. Wo kann ich dich so richtig segnen, ja? Niemand ist sicher vor dem Segen Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist. Es sollte so sein, dass wir gar nicht drum rumkommen, volle Kanne von Gott gesegnet zu werden. Lass uns darauf konzentrieren. Du bist von Gott geliebt. Er will dich segnen. So schau am Tag, so wo kommt der nächste Segen Gottes? Manchmal ist es so, dass uns das sehr schwer fällt, das wirklich da reinzukommen, weil man sich denkt, hey, ich habe mich bekehrt, irgendwie neue Geburt, ich sollte so ein Überwinder sein, aber ich fühle mich irgendwie ganz anders. Ich fühle mich wie der Gideon. Ich bin der Geringste und meine Sippe ist die Geringste. Die sind alles Versager und haben alle nichts drauf. Und mich, Gott, willst du jetzt benutzen? Ich soll jetzt der Sieger sein, ich soll jetzt der Überwinder sein? Gott sagt, ja, genau du. Und manchmal fällt es uns aber so schwer, da reinzukommen. Und es ist ganz wichtig, ihr Lieben, die neue Geburt, die ist übernatürlich, die kommt von Gott. Und dann kommt aber ein Wachstumsprozess. Und Gott lässt uns da nicht alleine, er ist da mit uns. Aber wir müssen da auch wachsen. Wir müssen da reinwachsen. Wir müssen mit ihm zusammen, oder dürfen mit ihm zusammenwirken. Es geht nur, wenn wir von neuem geboren sind. Aber es ist wichtig, dass wir Schritte gehen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Habe ich von mir nicht selbst ausgedacht, sondern ist von einem Buch von Carsten Wagner. Und er erzählt die Geschichte vom bettelnden Königssohn. Man weiß nicht genau, wann dieser König mit seiner Frau gelebt hat, aber man weiß, sie haben sich Kinder gewünscht und irgendwann war es soweit. Sie haben einen Sohn bekommen. Ja, wir haben gerade gehört, Sohn ist derjenige, der das Erbe antritt. Und sie haben sich total gefreut, dass sie einen Sohn haben, der nach ihm König sein wird. Aber nach kurzer Zeit ist ein schlimmes Unglück passiert. Es ist nicht ganz genau klar, wie das passiert ist. Sie waren auf jeden Fall mit einer Kutsche unterwegs, im Schnee. Und vielleicht war unter dem Schnee irgendwie eine fiese, fette Wurzel oder so. Auf jeden Fall hat es den Wagen umgeschmissen, alle sind rausgepurzelt, König ist ohnmächtig geworden. Und dann hat man ihnen geholfen, hat sie geborgen, ins nächste Dorf gebracht. Und wie der König aufwacht, stellt er plötzlich fest so, mein Sohn ist weg. Und dann realisieren sie plötzlich, jeder hatte gedacht, der andere kümmert sich um das Baby. Also sind sie zurück an dem Ort, aber das Baby war nicht mehr da. Es kam nämlich in der Zwischenzeit eine Gruppe von Dieben und Räubern vorbei und die haben das Kind schreien gehört. Und dann haben sie nachgeguckt und das hatte ganz schöne Gewänder an, ganz wertvoll und kostbar. Und sie waren total hungrig und haben sich gedacht, das nehmen wir mit und verkaufen das Gewand und dann können wir was zum Essen haben. Und sie haben das gemacht und dieser Königssohn wuchs auf bei den Räubern, bei den Dieben. Und so lernte er zu fluchen und zu lügen und zu betrügen und zu stehlen. Der König war total fertig. Er hat aussenden lassen, seine Boten ins ganze Land, um seinen Sohn zu finden. Und es gab so ein Erkennungsmerkmal. Der hatte am Arm so ein Feuermal. Und so haben sie überall gesucht, aber sie haben ihn nicht gefunden. Und schließlich hat der König sich entschlossen, ich selbst werde nach ihm suchen. Und so hat er sich verkleidet als Bettler und ist durchs Land gezogen, um seinen Sohn zu finden. Aber er hat ihn nicht gefunden. Und dann geschieht etwas, er ist schon groß, er ist erwachsen. Er wird zum zweiten Mal beim Stehlen erwischt. Und darauf steht die Todesstrafe. Und das Seil ist schon um seinem Hals. Und im letzten Moment sehen Beamte des Königs, dass da der Königssohn ist, weil sein Feuermal auf dem Arm ist. Und sie erkennen, hey, das ist der verlorene Sohn. Das ist der Königssohn. Und was machen sie? Sie retten ihn aus der Situation, bringen ihn zum König. Und der Königssohn, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er ist sein ganzes Leben aufgewachsen als Bettler. Er hat nur gelernt, eben zu betrügen, zu lügen und zu fluchen und keine Ahnung. Wahrscheinlich waren seine Essmanieren auch nicht die allerbesten. Badewanne, was ist das? Und er kommt in dieses Schloss, in den Palast und der König und die Königin laufen auf ihn zu und umarmen ihn und knuddeln ihn und drücken ihn. Und er denkt sich so, das muss eine Verwechslung sein. Und dann dieses ganze Schloss, diese ganzen schönen Sachen und die sind alle so wertvoll. Und die sagen, ja, du bist unser Sohn und du sollst das Erbe antreten, du sollst dann das Land regieren. Und er denkt sich, das kann doch alles gar nicht sein. Und dann muss er lernen, plötzlich zu baden, sauber zu leben. Und so versucht er, sich irgendwie zurechtzufinden, irgendwie sich königlich zu verhalten, vielleicht nicht mehr zu fluchen. Und wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Er hat immer wieder schöne Sachen gesehen, wertvolle, und hat die einfach so mitgehen lassen. Hat sich selbst bestohlen, weil er gar nicht wusste, dass es eigentlich alles ihm gehört. Und genauso kann es uns auch gehen als Christen. Wir werden von Neuem geboren. Wir sind jetzt eine königliche Priesterschaft. Wir sind die Geliebten Gottes, seine Söhne. Und was ihm gehört, gehört auch uns. Aber es ist ein Prozess, da reinzuwachsen. Ja, vielleicht merkst du so, dein Leben war so schmutzig vorher und jetzt sich wirklich in Reinheit zu leben, Die Bibel spricht sogar vom Wasserbad im Wort. Sich immer wieder so eine richtige Dusche zu nehmen oder ein Bad ist vielleicht total ungewohnt. Aber es ist wichtig, dass wir da reinwachsen. Weil wir sind diejenigen, die zu Gott gehören und die in dieser Welt regieren sollen durch Jesus Christus. Amen. So ist es wichtig, dass wir lernen, in dieser Identität zu leben. Und darauf, ja genau, deshalb ist wichtig, lass uns darauf konzentrieren, du bist von oben, von droben geboren, du bist eine neue Schöpfung, du bist ein geliebter Sohn, du bist ein Gesegneter, du bist ein Sieger, du bist ein Überwinder, du bist ein Hasi-Mausi, Schatzi, Liebling, Bärchen. Gut, Punkt Nummer 2. Konzentriere dich darauf, zu suchen, was droben ist. Konzentriere dich darauf, zu suchen, was droben ist. Droben ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Zu Rechten Gottes sitzen bedeutet, den Ehrenplatz zu haben. Wir haben das auch vorhin gesungen, ne? Jesus oder der Herr, der zu Rechten Gottes sitzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt an anderer Stelle heißt es zur Rechten der Kraft. Oder an einer anderen Stelle heißt es wieder, Jesus Christus sitzt zur Rechten der Majestät. Und er hat den Ehrenplatz und wir sollen suchen, was droben ist. Wir sollen uns darauf konzentrieren, darauf fokussieren, was ist da droben. Was bedeutet das? Punkt A. Die Beziehung zu Gott. Johannes 17, Vers 3. Vielleicht können wir das mal kurz zusammen lesen. Und das ewige Leben zu haben, das heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Zu suchen, was droben ist, sich darauf konzentrieren. Erster Punkt ist, sich wirklich auf diese Beziehung mit Gott zu konzentrieren. Dass du Gott immer mehr kennenlernst, immer besser kennenlernst. Und dass es nicht nur ein Wissen über ihn ist, sondern dass du so eine echte Beziehung hast. Dass du ihm sein Herz ausschütten kannst. Hey, er liebt es, wenn du ihm sein Herz ausschüttest. Er weiß schon alles vorher, sagen manche Leute. Wieso soll ich ihm dann noch mein Herz ausschütten? Hey, weil es um Beziehung geht. Es geht um Beziehung. Das heißt, man öffnet sein Herz, man teilt sein Herz miteinander. Und eine Sache ist ganz wichtig. Niemand kann deine Beziehung zu Gott führen. Niemand. Ja? Ich bin mit der Sandra verheiratet. Wir sind eins. Aber ich kann nicht ihre Beziehung zu Jesus führen. Das geht nicht. Ich kann für sie beten. Das mache ich auch. Aber ihre Beziehung zu Jesus kann ich nicht führen. Ich bin Jugendpastor. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will so eine Wand machen, wo alle Jugendliche drauf sind, weil ich ganz speziell für jeden Einzelnen beten möchte. Aber ich kann nicht die Beziehung für einen Jugendlichen führen. Ja? Diana hat mir das schon geschickt, voll das coole Bild. Ich kann nicht ihre Beziehung für Jesus führen, aber ich kann für sie beten. Aber die Beziehung zu Jesus, die kann ich nicht führen. Auch der Pastor Heinrich Rieger, er kann keine Beziehung für dich führen. Er betet für die Gemeinde, er betet für dich, für jeden Einzelnen, dass du Durchbrüche erlebst, dass du Gott besser kennenlernst, aber deine Beziehung zu Jesus, die kannst nur du führen. Nur du. Nur du kannst ihn besser kennenlernen. Wenn ich Jesus besser kennenlerne, hilft dir das gar nichts. Ich kann dir vielleicht mehr davon erzählen und denkst, ja cool, der Benjamin, der hat eine coole Beziehung zu Jesus, boah, immer tiefer geworden. Hey, aber nur du kannst deine Beziehung zum Herrn intensivieren. Nur du kannst dich darauf konzentrieren und sagen, Gott, Vater, Jesus, Heiliger Geist, ich will dich besser kennenlernen. Und noch ein kleines Geheimnis. Die Beziehung zu Gott, die kannst du nur im Heute führen. Es geht nur heute. Du kannst nicht deine Beziehung für morgen heute mit Gott führen. Es geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, in der Vergangenheit habe ich sie geführt. Das geht nicht. Du kannst nur im Heute kannst du die Beziehung mit Gott vertiefen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Paulus sagt es uns, such das, was droben ist. Such die Beziehung mit dem Vater. Such die Beziehung mit Jesus. Such die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Punkt Nummer B. Gottes Wege und Gedanken. Kennt ihr das? Du redest mit Menschen über den Glauben, über Gott und sie sagen dir, ja, Aber wie ist denn das und das? Ich kann doch gar nicht wissen, was Gott denkt. Ja, was sind denn die Wege Gottes? Wir sind doch nur Menschen. Wir sind doch nicht Gott. Ja, das stimmt. Aber wir sollen suchen, wir sollen uns darauf konzentrieren, was oben ist, wo der Christus sitzt, zu Rechten Gottes. Wir lesen dazu einen Bibelvers aus Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sollen meine Wege höher sein als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jetzt könnte man noch sagen, genau da steht's doch. Die Wege Gottes sind doch so viel höher und ich bin doch nur der Mensch. Die Gedanken Gottes, wow, so groß und ich, kleiner Mensch, bin einfach nur auf der Erde. Ich kann doch gar nicht so denken wie Gott. Aber was Gott hier sagen möchte ist, meine Gedanken sind so viel höher und deswegen denke nicht deine Gedanken, sondern denke die Gedanken Gottes. Meine Wege sind so anders wie deine Wege. Und deswegen geh nicht deinen Weg, sondern geh den Weg Gottes. Und deswegen sagt Paulus, such nicht das, was auf der Erde ist, nicht deine eigenen Gedanken, nicht deinen eigenen Weg, sondern such das, was droben ist, nämlich die Gedanken Gottes, die Wege Gottes. Und hier müssen wir eben wissen, was das heißt. Was sind seine Gedanken? Was sind seine Wege? Und deswegen konzentriere dich darauf, genau das zu suchen. Das zu suchen. Was sind die Gedanken Gottes? Was sind die Gedanken Gottes, die er für dich hat heute? Was sind die Gedanken Gottes, die er hat für dein Leben, für deine Berufung, für deine Familie? Was sind die Gedanken Gottes für deine Arbeit? Was sind die Wege Gottes, die er möchte, dass du gehst? Und es ist wichtig, dass wir das suchen, wo Gott ist, dass wir seinen Willen suchen. Ja? Wo steht denn das alles? Punkt Nummer C, das Wort Gottes. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wusstet ihr das? Ja, okay, ein paar Nicken, sehr gut. Die Hauptinformationsquelle über die Gedanken Gottes und über die Wege Gottes, das steht hier drin, zumindest zum Teil, das ist nämlich nur das Neue Testament und die Psalmen. In dem gesamten Wort Gottes stehen die Gedanken und die Wege Gottes drin. So, wenn wir Gott suchen möchten, das, was droben ist, Christus, der zu Rechten Gottes sitzt, der das Wort Gottes ist, ist es wichtig, dass wir sein Wort kennen. Weil da steht es drin. Das heißt, wenn du dich konzentrieren willst, zu suchen, was droben ist, was seine Gedanken und seine Wege sind, dann schaust du einfach in das Wort Gottes rein. Und am besten nicht nur reinschauen, sondern so richtig darin graben, studieren, lesen, auswendig lernen, murmeln. Ja, wir haben am Freitag eine kleine Übung gemacht im Gemeindegebet, das Wort Gottes zu murmeln, während wir umeinander gehen. So machen das oft die Juden, um das auswendig zu lernen. Und mir hilft's, manchen hilft's nicht. Das ist, die müssen es anders machen, die müssen sich vielleicht hinlegen oder was auch immer. Aber wichtig ist, dass wir das Wort Gottes, dass wir das studieren, dass wir uns darauf fokussieren, konzentrieren. Ein paar Punkte einfach nur zum Wort Gottes. Es ist eine himmlische Nahrung, Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wir leben davon. Und wenn du davon lebst, geistlich gesehen, hey, dann wäre es ganz wichtig, dass du dich darauf fokussierst und konzentrierst, das Wort Gottes zu lesen und aufzunehmen. Hey, ist deine Nahrung. Ohne das Wort Gottes weißt du die Wege Gottes nicht. Ohne das Wort Gottes weißt du seine Gedanken nicht. Ohne das Wort Gottes hast du keine Nahrung, um geistlich zu gehen und zu wachsen. Und ja, wenn du das Wort Gottes nicht mehr isst, dann ist nicht, dass du irgendwie still stehst, sondern es ist genauso, wenn du aufhörst, normal zu essen. Wenn du aufhörst zu essen, das geht ein, zwei Tage vielleicht gut, aber dann nimmst du ganz schön ab. Und es gibt Fälle, wenn du gar nichts mehr isst, nach einer gewissen Zeit bist du tot. Hey, wir müssen uns mit dem Wort Gottes ernähren. Es ist richtige geistliche Nahrung. Jesus sagt, meine Worte, sie sind Geist und sie sind Leben. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Wort Gottes studieren, es ist Geist, es ist Leben für unser geistliches Leben. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Hammer! Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kennt ihr das? Ich bin mir sicher. Mir geht es zumindest manchmal so. Ich lese was und ich denke mir, oh, irgendwie, was meint er eigentlich genau? Aber diese Gedanken sind nicht die Gedanken Gottes. Er sagt, hey, mein Wort, jedes einzelne Wort, es ist kraftvoll, es ist powerful, es kann dein Leben verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch jedes einzelne Wort nehmen. Sagst du, ja, aber die ganzen Listen von wer, von wem abstammt und der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Hey, vielleicht ist es eine Offenbarung, ein kraftvolles Wort, vielleicht sollst du auch jemanden zeugen. Geistliche Kinder zum Beispiel, ja? Okay, das war ein kleiner Scherz. Aber vielleicht hat sich trotzdem berührt, dann ist gut. Das Wort Gottes ist extrem scharf. Ja, ich habe das vorhin schon gebetet. Es ist ein schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes, wenn du es liest und dich darauf fokussierst, und dann hilft dir das Wort Gottes nämlich zu trennen, was sind die Gedanken Gottes und was sind meine Gedanken. Und es trennt zu wissen, hey, das sind die Wege Gottes und das sind meine Wege. Und du erkennst plötzlich, hey, mein Weg, falscher Weg. Ich suche das, was droben ist, Gottes Weg. Ja. Deswegen ist wichtig, dass wir es lesen. Aufnehmen, studieren. Genau, und unbedingt die Verheißung. Also es gibt noch viele Sachen, was wir über das Wort Gottes sagen können. Ich will noch eins hinzufügen und das ist die Verheißung. Die ist so hammermäßig und die habe ich euch schon mehrmals mit voller Begeisterung gesagt und ich werde nicht müde, das immer wieder zu tun. Psalm 1, Vers 2 und 3. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm. Was immer, egal was so ein Mensch tut, der das Wort Gottes liest, die Gedanken Gottes versteht, die Wege Gottes geht, darüber nachsinnt, Tag und Nacht, egal was er tut, es wird ihm gelingen. Hey, ist das nicht ein hammermäßiger Grund, sich da richtig reinzugraben in das Wort Gottes? Es ist kein Buch mit Druckerschwärze. Das ist lebendig. Ich meine, da ist Druckerschwärze drin, damit du es lesen kannst, aber das Wort selber, Jesus Christus, er ist lebendig. Und wenn du es liest, da geht Power und Kraft in dein Leben. Und es verändert sich. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Warum? Weil du nicht deine Wege gehst, sondern Gottes Wege. Weil das Wort Gottes in dir ist. Und dann wirst du Erfolg haben. Ist irgendjemand hier, der gerne Erfolg haben möchte? Okay, ein paar. Okay, Gegenprobe. Wer möchte keinen Erfolg? Oh, okay. Dritter Punkt. Konzentriere dich darauf, zu sinnen, was droben ist. Also wir hatten einmal, ne, konzentriere dich darauf, dass du von oben geboren bist. Dann konzentriere dich darauf, zu suchen, was droben ist. Was sind seine Gedanken? Was sind seine Pläne? Was... Die Beziehung mit Gott selbst. Und dritter Punkt, konzentriere dich darauf zu sinnen oder so gesinnt sein, was droben ist. Punkt Nummer A, in deiner Heiligkeit. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Yes! Gott ist heilig und auch wir sollen heilig sein. Und wenn wir das Wort Gottes studieren und Beziehung mit ihm haben, werden wir feststellen, er ist heilig. Und so sollen auch wir heilig leben. Wir lesen dazu Kolosser 3, Verse 5 bis 10. Und da geht es richtig gleich heftig zur Sache. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Das heißt, du bist von neuem geboren. Du bist ein komplett neuer Mensch, aber da sind auch Glieder an dir. Damit ist es nicht deine Arm gemeint oder deine Hand, aber Du sollst die fleischlichen Glieder töten. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Also wir sollen sinnen, wir sollen eine Gesinnung haben, wir sollen so leben, wie es dem entspricht, was droben ist. Und droben ist Christus, droben ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Er ist heilig, er war ohne Schuld, er war ohne Sünde. Und das heißt, du kannst dann einfach so einen ganz einfachen Check machen. Ja? Sagen, okay, ist Unzucht im Himmel? Ist hier Unzucht droben? Kurz zu überlegen. Nee, okay. Das heißt, das Ding töten wir. Ja? Weil ich soll mich nur sinnen, was droben ist, nicht das, was auf der Erde ist. Ist Unzucht auf der Erde? Kurz überlegen. Ja, okay. Genau so sollen wir nicht leben. Vollkommen anders. Unreinheit. Ist Unreinheit oben? Ja. Wenn du es nicht weißt, ich sag's dir, nein. Böse Leidenschaften. Es gibt auch gute Leidenschaften, aber hier sind böse Leidenschaften gemeint. Böse Begierden. Sind böse Begierden oben? Hat Jesus böse Begierden? Nee. Okay, also zack, ab damit, töten. Habsucht, Götzendienst. Ja. Wut. Ist Wut droben? Nee? Okay, raus damit. Raus damit aus deinem Leben. Sinne auf das, was droben ist. Und wenn da droben keine Wut ist, schmeiß es raus aus deinem Leben. Ja? Genauso Bosheit und Lästerung und Zorn. Schändliches Reden. Ist schändliches Reden oben im Himmel? Ist schändliches Reden droben bei Jesus? Nee. Raus damit. Und das ist wirklich, darauf müssen wir uns konzentrieren. Nicht auf das Negative, aber darauf konzentrieren, dass es in unserem Leben keinen Raum hat. Und das kann sein, oder das ist meistens wirklich so ein Prozess. Bei manchen ist es so, oder meistens ist es so, wenn man sich bekehrt, und man merkt so ein, zwei, drei Dinge, und man betet, und zack, bumm, die sind weg. Einfach, weil Gott ein souveräner Gott ist, und er ist ein Retter, und er will dir zeigen, hey, ich habe alle Macht und alle Kraft. Aber dann kommt auch eine Zeit, wo es darum geht, dass du als Baby aufwächst, zu einem reifen Mann Gottes, zu einer reifen Frau Gottes, ja. Und da geht es darum, dass du lernst, dich so darauf zu konzentrieren und zu fokussieren und mit Jesus zusammenzuarbeiten, die Dinge rauszuschmeißen. Und manche, die sind vielleicht echt ein bisschen hartnäckiger und da musst du dranbleiben. Das immer wieder ans Kreuz zu schlagen. Sagen, ich schlage diese Wut ans Kreuz und ich trenne mich mit jeder Übereinstimmung mit Wut. Wir sollen auf das gesinnt sein, was droben ist. Und wenn du merkst, Wut ist es nicht, dann hast du wahrscheinlich oder sicher irgendwo in deinem Leben mal das eingeladen, zugelassen, dich eins gemacht mit der Wut. Und dann sagst du, ich trenne mich von dieser Wut. Ich sag, nein, es ist nicht mehr in Ordnung, ich will nicht mehr so leben. Und vielleicht musst du es 5-mal am Tag machen. Und am nächsten Tag vielleicht noch 4-mal und am nächsten Tag noch 3-mal. Ich habe mal einen Mann getroffen, der musste das 200 Mal an einem Tag machen. Und am nächsten Tag noch 190 Mal. Ich will damit nur sagen, hey, es ist ein Prozess. Und der Heilige Geist, er hilft dir dabei. Und der Grund, warum du sicher sein kannst, dass es funktioniert, ist nämlich, du bist von droben geboren, du hast eine neue Natur und es geht nur darum, dieses Glied einfach zu töten. Und weil du ein neues Kind Gottes bist, kannst du das machen. Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren ist, dann kann er versuchen und machen und vielleicht mit ganz viel Meditation oder was auch immer zu irgendeinem Punkt kommen, wo er irgendwie kein Menschen mehr begegnet und da nicht mehr wütend wird oder so. Aber das ist nicht, was Jesus meint. Sondern es geht darum, dass wir, weil wir von neuem geboren sind, weil wir vielleicht eine Zeit lang als Bettler und als Dieb gelebt haben, aber jetzt Königssöhne sind und lernen, nach droben zu konzentrieren und zu fokussieren, können wir ein völlig anderes Leben leben und legen das einfach ab. Du kannst dir sicher sein, Jesus hilft dir. Warum? Du bist ein Überwinder. Du wirst den Wut überwinden, du wirst den Hass überwinden, du wirst, was auch immer dein Leben irgendwie da plagt, den Zorn oder Lästerung oder schändliches Reden oder Kritiksucht oder was auch immer. Hey, du kannst es überwinden, weil du ein Überwinder bist und weil das Wort Gottes dir hilft und weil du es tötest. So. In Punkt Nummer B, in deinem Charakter. Kolosser 3, 12 bis 14. Einfach mal ein Ausschnitt. Worauf sollen wir gesinnt sein? Worauf sollen wir uns konzentrieren? Paulus sagt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, also als die Hasi, Mausi, Schnucki, Butzis. Zieht an als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in seinem Leib und seid dankbar. Ich glaube, der letzte Vers ist nicht in den Noten, in Notizen drin. Zieht an, sei darauf gesinnt, konzentriere dich und fokussiere dich darauf, dass Erbarmen, herzliches Erbarmen in dein Leben kommt. Zieh es an. Ja? Können wir ganz kurz einen Check machen? Ja? Seid ihr bereit für einen Check? Herzliches Erbarmen? Ist es droben im Himmel? Ja? Ja! Er ist wohl gekommen, hat seinen eigenen Sohn gegeben, weil er sich so herzlich erbarmt hat über mich und über dich und obwohl du ein ganz schlimmer warst. So. Nächster Check. Güte. Ist die Güte oben? Ist Güte im Himmel? Ist Demut im Himmel? Milde? Langmut? Ich wünsche mir manchmal, Langmut wäre nicht im Himmel. Weil ich will, dass es schneller geht. Aber Langmut ist im Himmel. Und die ist so gut, Leute. Wir müssen die Langmut anziehen. Weil wir die Verheißungen Gottes dadurch bekommen, dass wir dranbleiben und ausharren und langmütig sind, bis sie da ist. Halleluja. Und genauso ist eben auch, dass wir so lange uns konzentrieren und fokussieren, gesinnt zu sein auf das, was droben ist, bis wir dieselbe Langmut in uns haben wie Jesus Christus. Hey, und sie ist schon angelegt in dir, weil du bist sein Sohn. Ja? Du bist von Neuem geboren. Gottes Natur ist schon angelegt in dir, es lebt in dir. Du kannst sie einfach entfalten und entwickeln. Wie machen wir das? Indem wir uns konzentrieren und sinnen und konzentrieren und fokussieren, dass wir gesinnt sind auf das, was droben ist. Die Liebe ist Liebe, das Band der Vollkommenheit, ist es im Himmel? Ja, lasst uns so gesinnt sein. Punkt Nummer C. Das ist auch ein heißes Eisen, meine Lieben. Auf Droben gesinnt zu sein, heißt auch in deinen Finanzen. In deinen Finanzen auf Droben gesinnt zu sein. Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hey, ist eins der allerklügsten Dinge, die du machen kannst mit deinem Geld. Sammelt dir Schätze im Himmel, weil die bleiben dir. Hey, keine Gefahr von Inflation, keine Gefahr von irgendwelchen Schuldenblasen oder Euro-Krisen oder was auch immer. Deswegen gibt's im Himmel auch keine Euro-Währung. Es gibt auch keine D-Mark, sondern hey, der himmlische Währung, die Schätze, die bleiben, die gehen dir nicht verloren. Und wenn du klug bist, Jesus sagt, sammel dir Schätze, die droben sind. Wie mache ich das ganz konkret? Ein ganz einfaches Beispiel. Viele von euch haben das letzte Woche gemacht. Seht, da ist eine Not von Menschen, von Flüchtlingen. Und ihr habt Geld investiert in diese Menschen, habt Geld gespendet oder vielleicht Sachspenden. Und damit hast du deinen Schatz im Himmel ein bisschen vergrößert. Weil die Bibel sagt ganz klar, hey, was wir solchen Menschen geben, das geben wir zwar dem Flüchtling, aber eigentlich ist es Jesus, dem wir das geben. Amen. So, jeden Euro, den du investierst, ist in irgendeiner Währung des Himmels ein Schatz, der dir niemand mehr nehmen kann. Kann auch nicht gestohlen werden. Anderer Punkt ist einfach, Menschen zu unterstützen, die im Reich Gottes unterwegs sind. Missionare, Missionsprojekte. Ja. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Andere Sache ist, mit dem Zehnten, was wir zahlen. Ja, der Erich hat es schon vorhin gesagt, wir sind eine Freikirche. Aber Gott hat auch ein Prinzip, Ja, dass wir sollen mit unserem Geld das Reich Gottes unterstützen, dass es sich ausbreitet. Und wenn wir das tun, sammeln wir uns einen Schatz im Himmel. Das ist cool, ihr Lieben. Es gibt auch das Prinzip von Saat und Ernte. Und ich habe festgestellt, je mehr ich sehe, desto mehr segnet mich Gott. Auf verschiedenste Art und Weisen. Und bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt, dass ich mehr gesät hätte, als Gott mir gegeben hat. Also bis jetzt noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, weil das, was droben ist, das Gesetz Gottes über Saat und Ernte heißt, wenn du säst, wirst du empfangen 30, 60, 100-fältig. Auf jeden Fall mehr, als das du gesät hast. Gut, nächster Punkt. Oh, das ist auch eine heiße Kanone hier. Im Gebet. Punkt Nummer D. Auf das sich fokussieren und konzentriert sein im Gebet, was droben ist. Ralf hat schon erwähnt, das Gebet des Herrn, wie er uns gelehrt hat zu beten. Und er betet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Genau. Dein Wille geschehe. Und er sagt also nicht, so Gottes Wille geschehe droben und dein Wille geschehe unten auf der Erde, sondern er sagt, Gottes Wille oben soll, Gottes Wille auf Erden, der soll Realität werden, ja? Gottes Willen soll Realität werden auf der Erde. Was bedeutet das für uns im Gebet? Es ist total absolut wichtig, dass wir wissen, was der Wille Gottes ist. Was ist denn der Wille Gottes im Himmel? Wenn ich den Himmel, den Willen Gottes im Himmel weiß, nur dann kann ich beten, dass dieser Wille auf der Erde real wird. Dass er durchspricht, dass er hervorkommt, dass er sich manifestiert. Und das ist Glauben. Ja? Wir sehen es noch nicht, aber wir wissen, es ist Gottes Wille und wir beten, dass es in Existenz kommt. Dass der Durchbruch kommt. Oder wir beten, dass die Krankheit verschwindet. Deswegen ist es so wichtig. Wir müssen wissen, was ist denn der Wille Gottes? Man kann jetzt einfach ganz pauschal beten. Ja, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Aber hey, wenn du genau weißt, für was du beten sollst, hey, du kannst mit einer ganz anderen Power, mit einer ganz anderen Autorität, mit einem Glauben, dann wärst du richtig, wie du in dir hochkommst. Auch. Ich weiß, was der Wille Gottes ist und ich weiß, wenn ich jetzt dafür bete, wird Gott es tun. Warum? Weil es sein Wille ist. Und er nur darauf wartet, dass du sagst, und ich stelle mich als Beter zur Verfügung und ich werde es beten, dass es auf die Erde kommt. Halleluja. So, das ist so wichtig, ihr Lieben. Lasst uns hören, was sagt denn Gott, wie wir beten sollen? Andere Stelle, Hebräer, Kapitel 7, Vers 25. Es geht um Jesus. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt, also Jesus, denn er lebt für immer und bittet für sie. Droben zur Rechten Gottes ist Jesus. Und was er macht, ist die ganze Zeit Fürbitte für mich und auch für dich. Er bittet für dich und zwar, er sagt, er lebt für immer und das heißt, er macht beständig Fürbitte für dich, Fürbitte für mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es schon cool zu wissen, hey, was betet Jesus für mich? Weißt du, warum ich das wissen will? Hey, wenn Jesus für mich betet, dann betet er den Willen Gottes für mein Leben. Und dann wird auch das geschehen, was er möchte, das in meinem Leben passiert. Und vor allem, wenn ich dann auch noch mit einstimme. Hey, deswegen ist so wichtig, lasst uns suchen, lasst uns darauf konzentrieren, uns fokussieren im Gebet zu wissen, was ist denn Gottes Wille? Was ist Gottes Plan? Und es gibt einmal so ganz allgemein, ja, zum Beispiel können wir immer dafür beten, dass alle Menschen gerettet werden. Warum? Weil das Wort Gottes sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden, alle Menschen erlöst werden, dass alle Menschen zu Gott kommen. Das ist sein erklärter Wille, ganz allgemein im Wort Gottes. Das können wir beten. Deswegen ist es auch immer gut, das Wort Gottes zu beten. Das haben wir auch am Freitag im Gemeindegebet gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Wir haben einfach verschiedene Bibelstellen genommen, apostolische Gebete, und haben die gebetet. Warum? Weil wir wissen, hey, das ist Gottes Wort. Hier ist Gottes Wille. Ja, und wenn wir diese Gebete beten, hey, da geht die Post ab. Weil Gott will genau diese Gebete 100% erfüllen. Weil es ist sein Wille. Und da gibt's auch ganz spezielle Sachen, die so vielleicht nicht in der Bibel drinstehen. Und da geht's darum, dass du einfach dich konzentrierst und den Heiligen Geist fragst, was betet Jesus jetzt gerade für mich? Was ist es genau der Wille Gottes? Was möchtest du da? Oft ist es so, wenn ich für Menschen bete, wenn sie nach vorne kommen, dann frage ich sie, hey, was möchtest du, dass ich für dich bete? Und dann sagen sie mir etwas. Und während sie das sagen, versuche ich gleichzeitig auf Gott zu hören. Gott, was möchtest du tun in dieser Person? Was möchtest du, dass ich bete? Und dann versuche ich genau das zu hören und das zu beten, was die Person, was ich empfinde, was wie Gott möchte, dass ich für diese Person bete. Letzte Woche im 18 Uhr Gebet hat ich glaube die Sigi war das, hat gesagt, das ist so cool, ich habe irgendwie gemerkt im Gebetstreffen, ganz oft wollte ich etwas beten und irgendjemand anders ist mir zuvor gekommen, genau dasselbe zu beten, wie ich beten wollte, aber daran merke ich, hey, ich habe mir genau auf das gehört, was der Geist Gottes sagen möchte, was der Geist Gottes beten möchte. Und dann merkst du so, wow, Gott, cool, ich höre Gottes Stimme. Genau das ist es, was Gott beten wollte. Am Anfang, mir ging es so oft so. Ich war in Bibelschule in Neuseeland und da auf Englisch so beten, da war ich ein bisschen schüchtern und habe einfach lieber zugehört und so habe mich versucht zu konzentrieren. Was ist es, was Gott sagen möchte? Und dann immer wieder ist mir so gegangen, dass Leute genau das gebetet haben, was ich eigentlich beten wollte. Und irgendwann haben wir gedacht, jetzt reicht's mir, jetzt will ich auch mal drankommen. Und es ist gut. Hey, wenn du spürst manchmal richtig so, boah, ich bete genau das, was Gott will, dass ich bete, und dann passiert's. Weil wir gemäß seinem Willen beten. Steht im ersten Johannesbrief drin. Wenn wir beten gemäß dem, was sein Wille ist, er tut es. Deswegen müssen wir aber beten. Weil er braucht die Bete. Er braucht uns, dass es freigesetzt wird. Kann sagen, aber Gott kann doch alles tun. Ja, klar kann er alles tun. Aber er hat sich entschlossen, wenn du betest, dann werde ich aber alle Himmel und Engel in Bewegung setzen, damit das zur Realität wird, dass das voll durchbricht. Gut, ich glaube, ich mache noch ein, zwei Punkte und beende früher. Ist eh schon spät. Aber seid ihr noch mit dabei? Okay. Die Sorgen, die machen wir ganz schnell, okay? Punkt Nummer E, die Sorgen. Wenn du im Sorgen bist, du bist in einer Situation, wo du dich total sorgst, sinne nicht das, was auf der Erde ist, auf das, was dir Sorgen macht, sondern die Bibel sagt, schmeiße, werfe, schleudere alle Sorgen auf Gott. Warum? Weil er sorgt für dich. Hey, das musst du wissen. Darauf musst du dich konzentrieren. Darauf musst du dich fokussieren. Darauf musst du gesinnt sein. Gott sorgt für mich. Und wenn du nur den ersten Teil machst, ich habe das mal probiert, da habe ich den zweiten Teil weggelassen. Und ich habe geschleudert. Und ich habe geschleudert. Und dann kam es wieder und ich habe es wieder geschleudert. Aber der zweite Teil, wenn du dich darauf nicht konzentrierst und fokussierst, weil er alle deine Sorgen, wie heißt das nochmal, jetzt habe ich es in meiner, denn er sorgt für euch. Wenn du das weglässt, weil er für euch sorgt, wenn du dich darauf nicht konzentrierst, dann kommt die Sorge immer wieder. Du musst darauf gesinnt sein, er sorgt für mich. Und ich schleudere es und ich kann es wirklich loslassen und ich kann es wirklich am Kreuz lassen, weil er sorgt für mich. Ja? So, lass niemals den zweiten Teil vom Vers weg. Weil sonst schleuderst du und schleuderst du bis in alle Ewigkeit. Punkt Nummer F. In Stresssituationen. Ja, ihr kennt es bestimmt alle. Vielleicht von der Arbeit, Terminstress. Der Kollege will auch noch was und dann will auch der Chef was. Oder zu Hause. Ich kann feststellen, dass es auch manchmal ganz schön stressig wird. Bist irgendwie gerade am Windel wechseln, dann kommt noch das und das und dann kommt auch noch von oben was und raus und dann kommt ganz schön Stress. Und es gibt verschiedene Situationen, ja. Im Straßenverkehr kann es ganz schön Stress geben manchmal. Und was sagt Jesus? Wie sollen wir gesinnt sein? Er sagt, kommet her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. und ich werde euch Ruhe geben. Sei darauf gesinnt. Jesus würde Ruhe geben. Deshalb kommt zu ihm. Inmitten der Stresssituation. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lasst uns darauf gesinnt sein. Jesu Last ist leicht. Ja, er gibt uns Ruhe. In deinem Problem, da muss ich es doch nochmal ganz kurz fragen. Wer von euch hat momentan gerade ein Problem? Okay, ein paar. Gegenfrage nochmal, wer von euch hat kein Problem? Okay. Jesus, ich habe ein Problem. Ich bin in der christlichen Kirche. Ich habe zwei Fragen gestellt. Entweder lügt die erste Gruppe oder die zweite. Herr, vergib uns. Aber ich wollte euch auf jeden Fall sagen, wenn du kein Problem hast, dann sei so richtig dankbar und melde dich das nächste Mal. Und wenn du ein Problem hast, dann sinn auf das, was droben ist. Und was sagt Gott dir zu? Er sagt, er ist dein Helfer. Er ist dein Retter. Er rettet dich heraus aus deinem Problem. Er will dir helfen, so sehr. Und noch was. Gott, der himmlische Papa, er ist der Spezialist für genau dein Problem. Hast du das gewusst? Er ist genau der Spezialist, der Fachmann, der dir die höchste Kompetenz hat, dein Problem zu lösen. Sagst du vielleicht, woher weiß ich das? Na ja, ich weiß einfach. Weil, wenn es nicht wäre, dann wäre er nicht Gott. Weil Gott kann alles und er weiß alles und er kann alles bewirken und alles machen. Und das heißt, wenn du ein Problem hast, hey, dann geht's dir richtig gut. Weil du weißt, hey, alle anderen Menschen, die Gott nicht haben, keine Ahnung, wie die das Problem lösen, aber ich bin ein Sohn Gottes. Ich habe einen Helfer und der ist Spezialist in meinem Problem. Und er ist ein Spezialist in Eheproblemen. Der ist ein Spezialist in Problemen auf der Arbeit. Der ist sogar ein Spezialist für Probleme in der Schule. Ich sag's dir. Er ist Spezialist. Wir haben das in der Jugend schon ein paar Mal erlebt, ne? Haben wir gebetet und wir haben gemerkt so, wow, Gott ist ein Spezialist. Irgendwas hat er gemacht und plötzlich hat man eine richtig gute Note geschrieben. Ja? Das ist nämlich das Problem. Du musst was schreiben, weißt es nicht und Gott hilft dir. Er ist ein Spezialist. Er kann alle Matheaufgaben lösen. Er kann sogar mehr lösen, als wir Matheaufgaben stellen können. Im Mangel. Wenn du irgendeinen Mangel hast, ich frage jetzt nicht nochmal, wenn du irgendeinen Mangel hast, dann sinne auf das, was droben ist. Und wer zu Rechten Gottes ist, ist nämlich Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der gute Hirte. Er ist der Oberhirte. Und er sagt dir, hey, ich bin dein Hirte. Und dir wird nichts mangeln. Nichts. Und an anderer Stelle heißt es, nämlich in dem Moment, wo du einen Mangel hast, werde ich gemäß dem Reichtum meiner Herrlichkeit deinem Mangel begegnen. Gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit wird er deinem Mangel begegnen. Natürlich kurz überlegen, wie reich ist Gott an Herrlichkeit? Ganz kurz. Ah, okay. Gott ist unendlich reich an Herrlichkeit. Und mit diesem Unendlichen füllt er meinen Mangel. Konzentriere dich, fokussiere dich darauf. Er ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Nichts Seelisches. Ja, wir haben das vorhin gesungen. Du sollst alles sein für mich. Du sollst alles Genüge sein in mir. Genau das möchte Jesus tun. So konzentriere dich darauf, fokussiere dich darauf. Denn das ist, was Gott tun möchte in deinem Leben. Er möchte jedem Mangel begegnen. Auch jedem materiellen Mangel, auch jedem Mangel an, weiß nicht, alles Mögliche. Punkt Nummer I. Konzentriere dich darauf zu sinnen, was droben ist in deinem Leben. Damit schließe ich ab. Aber ihr Leute, ihr müsst euch nochmal kurz festschnallen. Markus 8, 34 bis 35. Wenn jemand mir nachkommen will, sagt Jesus, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Ihr Lieben, lasst uns fokussiert sein und konzentriert sein auf oben dass wir Jesus Christus nachfolgen und dass wir eben nicht versuchen, unser eigenes Leben zu gewinnen, sondern dass wir es niederlegen für Jesus. Dass wir es verlieren für Jesus, für das Evangelium. Und ihr Lieben, das ist richtig starker Tobak. Wisst ihr, ich war gestern im Gebet und mich hat das so getroffen, wie ich gebetet habe für diese Botschaft. Weil eine Sache, die mir so bewusst geworden ist, kommen jeden Tag Hunderte und Tausende Flüchtlinge nach Deutschland. Aus Kriegsgebieten, aus schlimmen Situationen. Klar, manche sind dabei, die kommen vielleicht aus anderen Gründen. Aber trotzdem, es sind ganz, ganz viele. Und ihr kennt die Bilder, ihr kennt die, wahrscheinlich auch das Bild von, wo tote Flüchtlingskinder an den Strand geschwemmt werden. Und es ist schrecklich. Aber es sind nicht nur Menschen, sondern man könnte auch sagen, Jesus kommt hundertfach, tausendfach jeden Tag nach Deutschland. Und wir sind gefragt, so was machen wir? Ist es einfach nur ein Mensch, der irgendwie geflohen ist, oder sehe ich da drin in diesem Menschen Jesus? Sagen, Jesus, ich will dir zu essen geben. Ich will dir Kleidung geben. Ich will dir ein Freund sein. Und ich habe so gemerkt, so eben, was bedeutet es wirklich, sein Leben zu verlieren? Sein Leben niederzulegen? Und ich habe mich gefragt, so, ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die sagen, und ich werde mein Leben niederlegen, um diesen Menschen zu dienen. Ich werde mir Zeit nehmen, Farsi oder Dari zu lernen, um mit diesen Menschen reden zu können. Ich werde mir Zeit nehmen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ich werde Geld investieren. Ich will einen Unterschied machen. Und dann war es gestern so, wir waren zusammengesessen mit ein paar Leuten und wir haben auch über die Situation gesprochen und es war so interessant, ja, das ist ja irgendwie so schlimm und alles wird immer schlimmer und die kommen alle hierher und dann kommt vielleicht ein muslimischer Staat und alles Mögliche und die Politik müsste das doch anders machen. Und dann fand ich so interessant, da war eine Oma, die hat gesagt, aber warum tust du denn nichts? Was tust du denn zu der anderen Person? Was tust du denn? Naja, ich hab zumindest jemand anders gewählt. Okay. Aber was tust du denn? Und es hat mich so getroffen, weil der hat sie gesagt, genauso ging es uns nämlich im Dritten Reich. Die Sachen sind einfach passiert und wir haben's, ja, ich hab's nicht gewählt. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Und ich glaube, Gott sucht Menschen, die nach droben gesinnt sind und sagen, ich will mein Leben niederlegen. Genau für diese Situation. Und ich will einen Unterschied machen. Und Leute, ich glaube wirklich, jeden Euro, den wir investieren, das ist ein Schatz im Himmel. Aber es ist nochmal eine andere Hausnummer, wirklich sein Leben niederzulegen und zu sagen, und ich will hier einen Unterschied machen. Ich will, dass sich was verändert. Ich bin bereit, Zeit und Geld zu investieren. Ich bin bereit, meine Freizeit zu investieren. Ich merke so einen anderen Bereich, das geht mir auch total nahe, wo ich spüre, dass Gott in mir was macht. Ich merke, in mir wächst so ein Verlangen. Ich möchte so unbedingt Jugendliche in Passau erreichen, die von Jesus keine Ahnung haben. Es sind so viele, die haben keinen Papa oder die haben einen Papa, der nur ab und zu da ist, die ganz große Schwierigkeiten haben, im Leben zurechtzukommen, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie keine Vision haben für ihr Leben, weil sie denken, sie sind Nichtsnutze. Ich habe das in der Schule, wo ich gearbeitet habe, da ist mir immer ein Bild vor Augen von einem Mädchen, die hat gesagt, naja, Benjamin, was soll ich denn mal werden? Ich werde halt Hartz-IV-Empfänger. Weil meine Mama war das schon und meine Oma war das schon. Und es ist nicht so, die sagt, hey cool, hey, ich mache ein lockeres Leben, hey, ich Hartz-IV und so. Nee, überhaupt nicht. Sondern da gehst du rein in die Wohnung und ist da total traurig. Weil da ist eine absolute Armut, da ist eine Hoffnungslosigkeit, da ist eine Begrenztheit, ein Nicht-Rauskommen aus einem System von, ja, ich kann sowieso nichts und deswegen kann ich einfach nur Hartz-IV empfangen. Ja, und ich merke, Gott berührt mein Herz und ich merke, irgendwie bin ich schwanger damit. Gott, wir müssen irgendwas, muss im Passau geschehen, dass wir jungen Menschen das Evangelium bringen können. Und ich weiß, es wird uns sehr viel kosten, es wird mich sehr viel kosten. Weil es nicht einfach so ist, dass ich sage, okay, ich bete dreimal. Oder ich mache mal einen coolen Event. sondern es steckt viel, viel, viel mehr dahinter. Das ist ein Niederlegen des Lebens, zu sagen, ich gebe mein Leben dafür, dass junge Menschen zum Glauben kommen, dass sie Sinn und eine Hoffnung für ihr Leben bekommen. Und das ist wichtig, dass wir uns das Sinnen nach droben. Und ich möchte dich einfach auch heute Morgen herausfordern. Die anderen Punkte, die wir besprochen haben, die sind gut, die sind richtig, aber die sind auch ein Stück weit nett, die sind für dich. Und dieser letzte Punkt, da geht es auch wirklich darum, dein Leben niederzulegen für Jesus Christus. Und sagen, hey, ich will wirklich einen Unterschied machen. Ich bin bereit, nicht nur so weit zu gehen, dass es mir selbst gut geht, sondern wie Jesus will ich mein Leben niederlegen, dass sich wirklich was verändert in dieser Welt. Amen.